Der Kanzler steckt im Rentenstreit mit der eigenen Jugend fest, während die USA einen neuen Ukraine-Plan vorlegen, der in Europa für Unruhe sorgt. Das ist die Lage am 26. November. Die große Frage ist also, wer muss sich am Ende am meisten bewegen? Friedrich Merz oder Volodymyr Selenskyj? Damit herzlich willkommen beim Podcast Radar. Sophia, du hast dich durch die Skripte des Tages gearbeitet. Was ist die Essenz?
Hallo Konrad. Die Essenz ist, der Druck auf den Kanzler wächst von allen Seiten. Innenpolitisch wegen der Rente, außenpolitisch wegen der Ukraine. Und die Podcasts sezieren das genüsslich.
Dann fangen wir doch mal mit dem innenpolitischen Druck an. Der Rentenstreit eskaliert, oder?
Er eskaliert und zwar auf offener Bühne. Gestern war der Deutsche Arbeitgebertag und das war quasi die Arena für diesen Konflikt. Es geht um das neue Rentenpaket, genauer um die sogenannte Haltelinie von 48%, die die SPD auch nach 2031 garantieren will. Die Junge Union in der CDU läuft dagegen Sturm, weil sie die Kosten für untragbar hält. Und genau da wurde es gestern peinlich für die Regierung. Im Podcast The Pioneer Briefing berichtet Chelsea Spieker von der Szene, als Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD auf der Bühne stand und ihre Pläne verteidigte. Sie argumentierte, die Haltelinie belaste die Beitragszahler nicht, weil sie aus Steuermitteln finanziert werde. Daraufhin, so schildert es Spieker, brach im Saal schallendes Gelächter aus. Baas war sichtlich irritiert und meinte, das sei überhaupt nicht lustig.
Das klingt unangenehm. Lachen ist ja oft die ehrlichste Form der Kritik.
Absolut. Und es zeigt die tiefe Spaltung. Während die SPD auf stur schaltet, analysieren Jan Rosenkranz und Veit Medig im Podcast 5-Minuten-Talk diese Strategie als gefährlich. Sie nennen die Sozialdemokraten Betonsozis, die sich in ihrer Rolle als Rentenretter gefallen. Ihre These ist aber, diese harte Haltung könnte sich bald rächen. Denn auch SPD-Chef Lars Klingbeil wisse, dass es ohne Reformen nicht geht. Wenn die SPD also erst monatelang jede Änderung blockiert und dann doch schmerzhafte Einschnitte verkünden muss, produziert sie eine riesige Enttäuschung bei ihrer eigenen Wählerschaft.
Verstehe. Zuerst Beton, dann Bruchlandung. Kommen wir zum zweiten großen Druckpunkt, die Ukraine. Da gibt es neue Verhandlungen, aber die Vorzeichen sind kompliziert.
Sehr kompliziert. Es gibt neue Gespräche in Abu Dhabi. Wie Christian Rickens im Handelsblatt Morning Briefing berichtet, wird die US-Delegation dort von einem neuen Mann geleitet, Daniel Driscoll. Das ist insofern brisant, als Driscoll ein Vertrauter von Vizepräsident J.D. Vance ist. Vance gilt als derjenige, der die USA am liebsten schnell aus dem Konflikt herausziehen möchte. Seine Priorität ist eben nicht Europa.
Klingt nicht gerade nach einem Signal der Stärke an die Ukraine.
Genau. Und im Podcast Apokalypse und Filterkaffee analysiert die Zukunftsforscherin Florence Gaub, wie problematisch der US-Plan für die Ukraine ist. Mickey Beisenherz nennt ihn treffend eine Art Putin-Karaoke, weil viele Punkte direkt aus dem Kreml zu stammen scheinen. Gaub weist darauf hin, dass entscheidende Sicherheitsgarantien, wie eine NATO-Mitgliedschaft, komplett aus dem US-Plan gestrichen wurden. Sie argumentiert aber, dass eine EU-Mitgliedschaft für die Ukraine fast wichtiger sein könnte, weil die EU ebenfalls eine, wenn auch weniger bekannte, Beistandsklausel hat.
Ein schwacher Trost vielleicht. Wechseln wir das Thema. In Deutschland gibt es nicht nur politische, sondern auch gesundheitliche Sorgen. Der Krankenstand erreicht neue Rekorde.
Ja, das ist ein bemerkenswerter Trend. Im Tagesschau-Podcast 15 Minuten stellen Uli Spienrath und Moritz Zachow eine Datenanalyse vom Bayerischen Rundfunk vor. Im Schnitt waren Beschäftigte letztes Jahr knapp 22 Tage krankgeschrieben, 4 Tage mehr als noch 2016. Der Infektiologe Leif-Erik Sander von der Charité erklärt das zum einen damit, dass mit Covid eine neue große Atemwegserkrankung dazugekommen ist. Zum anderen aber auch, dass sich seit der Pandemie das Bewusstsein geändert hat. Die Leute bleiben eher zu Hause, um Kollegen nicht anzustecken.
Also sind wir nicht kränker, sondern nur rücksichtsvoller. Das wäre ja fast eine gute Nachricht.
Teils, teils. Die Analyse zeigt nämlich auch ein starkes soziales und regionales Gefälle. Die Hosts von 15 Minuten berichten, dass das Saarland und Sachsen-Anhalt mit 28 Fehltagen die Spitzenreiter sind. Das Streberbundesland sei Baden-Württemberg mit nur 18 Tagen. Die Hausärztin Nadja Achtert aus Sachsen-Anhalt erklärt das damit, dass in sozial schwächeren Regionen die Arbeitsbedingungen oft schlechter sind und die Menschen sich einen gesunden Lebensstil schlicht nicht leisten können.
Verstehe. Geld macht also doch gesund. Zum Schluss noch ein Blick auf eine bizarre Kriminalgeschichte.
Ja, die Polizei hat eine Gruppe junger Männer hochgenommen, die für hunderte Bombendrohungen verantwortlich sein sollen. In Apokalypse und Filterkaffee berichtet Micky Beisenherz, dass die Gruppe sich in einer Chatgruppe namens Schweinetreff organisiert hat. Ihr Ziel offenbar kein politisches, sondern reiner Vandalismus. Sie wollten einfach nur maximale Unruhe stiften und sich an der Aufmerksamkeit erfreuen. Im Podcast 15 Minuten wird ergänzt, dass die Verdächtigen zwischen 16 und 23 Jahre alt sind und durch den immer gleichen Wortlaut ihrer Drohmails aufgeflogen sind, die sie sogar nach Österreich schickten.
Dann kommen wir zur Person des Tages, die heute mal wieder ein Mann mit vielen Gesichtern ist.
Ja, es ist erneut Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Podcasts zeichnen diese Woche ein besonders schillerndes Bild von ihm. Da ist zum einen der Merz, den Micky Beisenherz in Apokalypse und Filterkaffee zitiert. Auf seiner Rückkehr von der Afrikareise beklagte sich der Kanzler in Hamburg, er habe in Angola beim Frühstück kein ordentliches deutsches Brot gefunden. Das wirkt fast schon rührend provinziell.
Der Staatsmann als Gourmetkritiker. Und das andere Gesicht?
Das ist der Krisenmanager, der versucht, die ganz großen Linien zu ziehen. Im Podcast Politico Berlin Playbook zitiert Gordon Ripinski eine Rede von Merz, in der er den Rentenstreit als Nebensache abtut. Merz sagte wörtlich, es gehe um mehr als nur um 48% Haltelinie, die Welt stehe auf dem Spiel. Und im Podcast Was jetzt? Beschreibt Fabian Reinbold den enormen Druck, unter dem Merz steht, weil ihm selbst in der eigenen Partei der Rückhalt bröckelt. Die Podcasts zeigen also einen Kanzler, der zwischen der Klage über das Frühstücksbuffet und der Beschwörung des Weltfriedens hin und her gerissen ist und dabei an Autorität verliert.
Das passt ja perfekt zum Wort des Tages.
Absolut. Das Wort des Tages ist Haltelinie. Strategisch ist dieses Begriff gerade das Zentrum des Regierungskonflikts. Im Pioneer Briefing wird die Haltelinie zum Symbol für eine Politik, die aus Sicht der Wirtschaft komplett an der Realität vorbeigeht. Deshalb das Gelächter bei der Rede von Bärbel Baas. Für die SPD ist sie dagegen ein unverhandelbares Versprechen an ihre Wählerschaft. Friedrich Merz wiederum, so berichtet es Gordon Ripinski bei Politico, versucht den Begriff als kleinstählig darzustellen, als eine Ablenkung von den wahren globalen Problemen. Die Haltelinie ist also kein technischer Begriff mehr, sondern ein politischer Kampfplatz, an dem sich entscheidet, wer in dieser Koalition die Deutungshoheit über Sicherheit und Zukunft hat, die SPD mit ihrem Versprechen sozialer Stabilität oder die Union mit ihrem Fokus auf finanzielle Nachhaltigkeit.